Hallo und willkommen bei Rolling Sushi, der Japan-Podcast von Sumikai. Heute mal nur mit mir, Micha, und mit Matze, denn die Banks, die hat sich verkrümelt, die ist heute im Streik, keine Ahnung. Nein, sie muss Möbel schleppen und den Spaß wollen wir ihr doch definitiv gönnen.
Oh, natürlich, selbstverständlich. Wir machen den Podcast und die Banks macht die Männerarbeit.
Ja, genau. Ach ja. Ja, wir nehmen ja dezentral auf, also wir hätten gar nicht hinfahren können, ne? Also das ist so zu unserer Ehrenrettung.
Ja.
Oh wei, oh wei, oh wei. Ja, also dann heute mal ohne weibliche Unterstützung bei uns. Ja, wieder einiges passiert, besonders im Bereich Tourismus ist mal wieder was los. Aber es gibt auch eine Nachricht, die sprechen wir ganz kurz, aber da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und zwar geht es um Kyoto Animation. Der Brandstifter wurde ja im Januar 2024 zu Tode verurteilt und hat eigentlich gegen das Urteil Berufung angemeldet, hat jetzt aber letzte Woche seine Berufung zurückgezogen und damit ist die Todesstrafe jetzt rechtskräftig.
Ja, wir haben in unserem Anime-Podcast darüber ein bisschen geredet. Es war ja abzusehen, dass es egal, wie man dreht und wendet, weil auf die Todesstrafe ausläuft, ne?
Ja. Definitiv.
Und wir sind immer noch ja eindeutig und einstimmig gegen die Todesstrafe. Ne? Mhm. Aber da scheint sich auch in Japan ein bisschen was zu wandeln. Ne? Es hat ja schon seit Jahren keine Vollstreckung mehr gegeben und es gibt auch eine Anwaltsvereinigung, die dagegen vorgeht und dergleichen.
Richtig, und zwar hat das einen Grund, dabei geht es vor allen Dingen um Iwao Hakamada. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen.
Ja, ja.
Denn er saß ja 58 Jahre lang in der Todeszelle, weil Beweise gefälscht worden sind und hatte ja sehr, sehr große Mühen, ein Wiederaufnahmeverfahren anzustreben. Er wurde ja jetzt vor kurzem freigesprochen und hat nun tatsächlich die japanische Regierung um 217 Millionen Yen Schadensersatz verklagt. Ich meine, er wurde 1966 zu Tode verurteilt, sein Leben ist vollkommen zerstört. Deswegen möchte er jetzt gerne eine Entschädigung, also beziehungsweise seine Schwester und sein Anwalt, weil er selber ist nicht mehr so richtig zurechnungsfähig, deswegen ist seine Schwester jetzt Vormund geworden und sie hat halt diese Klage eingereicht und das finde ich auch eigentlich noch viel zu wenig.
Wie ist das hier, nach dem Gesetz ist es so in Japan, dass eine Person einen bestimmten Betrag pro Hafttag bekommen kann, ne?
Ja, genau.
Das müsste ich aber jetzt richtig hochrechnen, ob das dann auf den Betrag kommt.
Tatsächlich nicht, nein.
Also, ja, okay, aber ist auch nicht so wichtig, weil ich habe auch die Ahnung, dass nach dem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben bei solchen Gerichtsverfahren, dass er Recht bekommen wird.
Ja.
Seine Familie wird auf jeden Fall Recht bekommen vom Gericht, aber die Entschädigung wird bei weitem nicht so ausfallen, wie die fordern.
Ja, weil die japanische Regierung höchstwahrscheinlich auch noch Einspruch einlegen wird, und zwar, das ist jedes Mal so. In dem Fall, muss ich sagen, wäre das ziemlich schäbig. Es wird passieren, da kann man sich sicher sein. Ist aber einfach es würde kein gutes Bild abgeben, muss man ehrlich sagen, weil der Fall ist fürchterlich. Und zeigt halt eben auch, dass man schneller in der Todeszelle landen kann, als man lieber ist, selbst wenn man überhaupt nichts gemacht hat. Und das ist halt auch so ein Ding, weswegen eigentlich die Todesstrafe in Japan momentan zwar vergeben wird, aber nicht durchgeführt wird. Weil dieser Fall ist ja seit Jahren schon in den Medien drin und wird halt gerade aufgearbeitet. Und das ist wirklich ein sehr erschreckender Fall.
Ja, also das wird auf jeden Fall der Regierung schaden. Egal, wie diese Gerichtsverhandlung ausläuft, ne?
Ja, definitiv.
Das ist, ja. Würde mir Sorgen machen, wenn ich eine Regierung in der japanischen setzen würde. Aber.
Naja, gut, aber die sind ja eh fernab von Gut und Böse, also von daher. Ich meine, die machen einfach so weiter. Ja, also. Man ist halt konservativ, man hält dran fest. Ich kenne keine aktuellen Umfragezahlen oder Daten zum Thema Todesstrafe in Japan. 2022 waren ja noch die Mehrheit dafür. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile gewandelt hat. Es gibt einfach keine aktuelle Umfrage. Könnte ich mir aber tatsächlich vorstellen, weil das hat schon zum ziemlichen Aufschrei geführt, auch in der japanischen Gesellschaft, denn es ist wirklich ein sehr, sehr erschreckender Fall, nachdem halt im Oktober dann der Richter geurteilt hat, ja, es wurden halt Beweise gefälscht. Und naja, es wurde halt ein Leben zerstört.
Ja, nicht nur einfach so im Sinne von wegen, du hast Schulden oder du hast irgendwie keine Wohnung oder gar nichts. Nee, er war sein ganzes Leben eingesperrt.
Richtig, und das ist in einer Todeszelle in Japan gar kein Spaß. Nee. Nicht mal ansatzweise. Ich meine, das ist in keiner Zelle, es ist ein Spaß, klar, aber die japanischen Todeszellen sind um einiges noch extremer. Weil Ganztagsvideoüberwachung und so weiter, das ist, nee, nicht schön. Nee. Und deswegen, also, ja. Da hilft es leider auch nicht, dass er jetzt auf freien Fuß ist, muss man leider ganz ehrlich sagen, weil, wie gesagt, er ist geistig total mitgenommen. Und ja, da ist halt leider, ja, das Leben halt komplett kaputt. Also, sorry, mir fehlen da ein bisschen die Worte, weil es ist einfach ein sehr schockierender Fall. Ja, ist natürlich noch einiges mehr passiert. Wir haben ja gerade so dieses Problem mit dem Reispreis. Denn das Grundnahrungsmittel Reis ist ja also vom Preis her ordentlich nach oben geschossen. Und jetzt hat die japanische Regierung angekündigt, dass sie einen Teil ihrer Notvorräte verkaufen will, um eben den Preis zu senken. Weil es ist aktuell so, dass der durchschnittliche Großhandelspreis für Reis pro 60 Kilo Sack liegt derzeit bei 20.655 Yen. Das sind 150 Euro und das ist also ordentlich, das sind 60% mehr als im letzten Jahr. Und anhand auch der steigenden Inflation, die ja nicht aufhört zu steigen, ist das, also tut das wirklich weh. Und deswegen sagt man jetzt, okay, wir wollen jetzt Teil unserer Notvorräte verkaufen, um den Preis halt zu senken. Der Preis ist derzeit so hoch, zum einen, weil man Hamsterkäufer hatte im letzten Jahr.
Mhm.
Die man durch die Warnung vor einem Megabeben im Nankai-Trog ja im Prinzip selbst verantworten hat. Da hätte man definitiv die Warnung ein bisschen besser gestalten können. Zum anderen aber auch, weil eben der Klimawandel wieder voll reingehauen hat. Denn das heißt, das Wetter im Sommer war jetzt nicht unbedingt gerade gut für die Ernte. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, naja, gerade Großhändler versuchen Kasse zu machen, aber auch Reisbauern halten einen Teil ihrer Ernte zurück. Und auch da sagt man jetzt, nee, das geht so einfach nicht. Deswegen plant die japanische Regierung, Landwirte zur Vorlage von Produktionssteigerungsplänen aufzufordern, wenn Vorräte an Reis und anderen wichtigen Gütern um mehr als 20% senken und die Preise steigen.
Ja, beide Maßnahmen sind im Endeffekt direktes Eingreifen in diese Wirtschafts- und Lebensmittelproduktion. Ja. Ne? Und das ist unüblich für eine politisch rechtsgerichtete Regierung, die ja eigentlich sich ja darauf stützt, immer der Markt regelt. Ne? Mhm. Und die Regierung hat sich quälkst rauszuhalten, sonst funktioniert die ganze Sache nicht. Ne? Wir wollen ja hier nicht irgendwie Planwirtschaft machen. Aber ja, jetzt ist die Situation so schräg und so bedrohlich, dass sie einfach nichts anderes können, als direkt einzugreifen.
Ja, man muss aber auch ehrlich sein, so einfach mal eben die Produktion zu steigern, das funktioniert nicht in der Landwirtschaft. Ja. Das ist, ist eine interessante Idee, ja. Nee, es geht aber nicht einfach so, ja gut, dann sehen wir mal eben noch ein Feld voll. Dafür müssen erstmal der Platz da sein. Und zum anderen ist das auch automatisch mit Kosten für die Landwirte verbunden, die viele auch gar nicht tragen können. Und man darf ja nicht vergessen, dass Japans Landwirtschaft ein gewaltiges Problem hat, denn viele Landwirte sind einfach alt. Die müssen auch irgendwie das Pensum stemmen können und das kriegen sie jetzt schon kaum noch hin. Also das ist halt wieder so eine Sache, wo man... Also von der Grundidee her mag es ja gut sein, weil klar, man muss die Preise senken, wenn die so nach oben schießen. Ja, aber auf der anderen Seite darf man halt auch nicht vergessen, dass eben die Branche echt Probleme hat.
Ja, und auch wenn das funktioniert, ne, wenn du jetzt tatsächlich alle Landwirte zur Produktionssteigerung bringst, dann werden die nie danach, wenn der Preis sich wieder eingependelt hat, nicht einfach aufhören, mehr zu produzieren, weil die haben ja die Kosten von der größeren Produktion, die müssen sie ja wieder wettmachen, also müssen sie mehr verkaufen. Und dann hast du vielleicht auch so einen Preisverfall und Probleme, wie wir mit unserer Milch hatten, ne?
Mhm.
Und ja, das kann halt so viele negative Sachen dabei rauskommen. Also,
Ja, es ist keine so einfache Maßnahme. Man muss da verdammt vorsichtig sein. Und da bin ich mal gespannt, wie das nachher umgesetzt werden soll. Weil man sagt halt auch, es soll dann auch Strafen für Landwirte geben, die halt eben nicht mitmachen und so weiter.
Nee, du kannst die Leute nicht bestrafen. Was willst du die wieder in Ruin treiben? Dann hast du noch weniger Lebensmittelproduktion. Das ist...
Ja, das ist halt... Weißt du, Politik in der letzten Zeit agiert gerne so als... Wir machen mal ein Tröpfchen auf dem heißen Stein. Und das, da fällt die Maßnahme auch wieder drunter. Das ist so, wir müssen mal die Menschen beruhigen. Ne? Guck mal, wir unternehmen was. Ja, und dann halt hoffentlich merken kann, dass das eh nicht funktionieren wird. Das sieht man ja momentan eigentlich überall. Muss man leider sagen.
Vielleicht ist es ja die Gelegenheit, dass sich irgendjemand in der Regierung was einfallen lässt. Weil tatsächlich ist es besser, die Leute sozusagen in die richtige Richtung zu buxieren mit Anreizen, anstelle von ihnen dann hier operative Maßnahmen aufzuerlegen, wenn man es mit Bürokratengeschwatz nimmt. Ne?
Ja. Naja, mal schauen. So, was die japanische Regierung noch machen möchte, ist Matcha bekannter machen. Aktuell gibt es ja so einen kleinen Matcha-Hype. Da ist ja einmal so eine komische Kreh-Tante hier aus Deutschland schuld, also in Deutschland schuld. Ich weiß jetzt nicht, wie der Song heißt. Ich habe ihn einmal gehört und habe gedacht, ich springe gleich grinsend aus dem Fenster, weil mir die Ohren wehtaten. Aber Matcha ist allgemein beliebt, weil, ich meine, nennt mir mal einen Influencer, der nicht bisher schon behauptet hat, dass das super gut für die Gesundheit ist, blasels blub. Und ja, er hat ja auch einen gesundheitsfördernden Effekt. Aber na gut, wir kennen das ja. Ne? Und es gibt halt weltweit tatsächlich so einen kleinen Run auf das grüne Gold, in Anführungsstrichen. Es gab auch schon die Berichte, Japan kommt mit der Produktion nicht mehr hinterher, weil Matcha zu beliebt. Das stimmt übrigens nicht. Das halten wir mal kurz fest. Dabei ging es um Billig-Matcha, aber na gut. Ich meine, wir kennen das ja, ne? Eine Nachrichtenagentur schreibt, zigtausend Berichten drüber. Tatsächlich ist es so, dass man gerade im Ausland Matcha-Produkte weiter fördern möchte, weil das einfach wahnsinnig profitabel ist und man kann sie verdammt teuer verkaufen. Und daran möchte man jetzt arbeiten.
Ja, aber nicht nur das, ist ja auch in Japan die Leute trinken weniger Tee, also weniger grünen Tee, ne? Deswegen, was auch immer da noch übrig ist an Plantagen, also an Anbaugebieten, die können dann ihr Zeugs, das zu Hause in den Regalen liegen bleibt, dann woanders verscheuern. Das wäre gut, ne?
Richtig. Außerdem gibt's noch was. Die Konkurrenz aus China und Vietnam wird immer größer. Gerade Matcha aus China wird, die überschwemmt förmlich den Markt. Kann man jetzt halten, was man vom will. Ich persönlich mag ihn nicht, muss ich zugeben. Aber gut, das ist halt Geschmackssache. Aber da möchte man natürlich auch entgegentreten, weil, hallo, Matcha ist ein japanisches Produkt, Punkt, fertig, aus. das kann man ja so nicht stehen lassen. So, und dementsprechend gibt es demnächst eine Änderung der Richtlinien zur Teeproduktion. Und zwar im Frühjahr 2025 ist das geplant. Und da soll halt der Export noch mehr in den Fokus gerückt werden.
Ja, aber wie wollen sie das machen? Na?
Werbung. Werbung. Na klar.
Bin mal gespannt.
Also eins muss man Japan lassen. Wenn es darum geht, wirklich Werbung im Ausland zu machen, sind sie super. Ja, also zum Beispiel die, wie heißt das Ding? Japan Food Product Overseas Promotion Center. das ist also ganz groß dabei. Hier unser Lieblings-Japan-Shop, mit dem wir öfters mal zusammenarbeiten, der zum Beispiel ist ja auch offizieller Japan Food Importeur, irgendwie so in dem Dreh.
Ja,
und also er hat halt auch das Siegel bekommen von diesem Center. Und die sind da wirklich ganz groß dabei. Also, wenn es darum geht, ist Japan wirklich super. Vermarkten können die. Das muss man ehrlich sagen. So, und dann gibt es aber noch auf einem anderen Markt was Neues, und zwar bei den Convenience-Stores. Da findet nämlich gerade so ein kleines Umdenken statt, also zumindest bei Family Mart. Denn es ist so, Geschäfte werden in der Regel als Franchise vergeben. Das sind dann meistens tatsächlich Ehepaare, wenn man halt sagt, naja, Ehepaare eignen sich am besten dafür, die können rund um die Uhr arbeiten, ne? Buff, klappt ja hervorragend. Problem ist allerdings, naja, in Japan heiratet man nicht mehr so gerne. Also der Heiratsstand ist ja, naja, irgendwo im Keller ganz weit unten. Und dadurch brechen uns ein bisschen die Ehepaare weg. Das ist natürlich unpraktisch. Also hat Family Mart gesagt, naja gut, okay, dann ändern wir jetzt unsere Franchise-Verträge und ab sofort dürfen auch Einzelpersonen Märkte übernehmen. Und das ist tatsächlich was ganz Neues.
Ja. Das ging
vorher nämlich nicht.
Das heißt aber doch eigentlich, dass sie dann auch automatisch die Einschränkungen akzeptieren müssen. Ne? Wenn zum Beispiel derjenige, der das übernimmt oder aufmacht, den Laden, wenn der nicht sofort genug Personal hat. Dann kann er natürlich nicht 24 Stunden den Laden aufmachen.
Nee, das funktioniert ja allgemein nicht mehr. Da gab es ja auch schon bei den Convenience-Stores-Betreibern ein gewisses Umdenken. Also mittlerweile gibt es ja auch schon sehr viele Convenience-Stores, die immer früher zumachen, weil es einfach gar nicht mehr geht. Dem ist man sich auch mittlerweile, Gott sei Dank, in den großen Kompanien bewusst. Da gab es ja zu Anfang ein richtiges Tralala, so mit Gerichtsverfahren und allem drum und dran. Man muss aber mal eine Sache bedenken. Also so ein Convenience-Store zu eröffnen, kann bis zu 18.000 oder 19.000 Euro kosten. Im Gegensatz dazu, ein kleines Rahmenrestaurant kostet bis zu 98.000 Euro oder sogar noch ein bisschen mehr. Dadurch ist das schon eigentlich gar nicht mal, es lohnt sich eigentlich tatsächlich, weil ja, gerade im ländlichen Gebiet fehlt es tatsächlich an Betreibern, weil viele schließen halt auch. Tja, man ist halt zu alt, ne? Das übliche Problem in Japan. Und in der Hinsicht ist das eigentlich ein gutes Einstiegsmodell. Ich meine, man bekommt so einen Convenience Store ja tatsächlich schlüsselfertig, muss man ja auch mal erwähnen. Also sprich, man sagt halt hier, ne, ich bin euer Franchise-Nehmer, der Rest macht die Company, zum Schluss kriegst du die Schlüssel, darfst da rein. Hm. Und kannst gleich loslegen. Also das ist sehr faszinierend, wie das da funktioniert. Das Problem ist aber tatsächlich, das Geschäft stabil zu führen. Also wie gesagt, Eröffnung geht einfach, stabil zu führen, wie zum Beispiel rund um die Uhr geöffnet zu bleiben oder überhaupt Arbeitskräfte zu finden, ist mittlerweile unheimlich schwer geworden.
Ja, die eigentliche Arbeit, die dürfte nicht so schwer sein wie zum Beispiel so im Rahmenrestaurant. Ich meine, du bestellst immer die Vorräte nach, du räumst sie ein und du verkaufst und kassierst, ne?
Richtig.
Aber im Rahmenrestaurant musst du halt jeden Tag sehr früh auf der Matte stehen, um alles vorzubereiten, ne, fürs Essen.
Das ja gut, das ist aber das übliche Los von Selbstständigen. Ne? Man hat sich ja ausgesucht.
Ja, ja, die Leute machen das auch mit Spaß und Leidenschaft. Das ist nicht das Problem. Aber es ist auf jeden Fall schwerer. Und du musst mehr können und du musst mehr unter Strom stehen als bei einem 24-Stunden-Supermarkt. Nur beim 24-Stunden-Supermarkt brauchst du halt mehr Zeit, also automatisch mehr Personal, ne?
Ja, wenn du keins hast, machst du es vielleicht eine Nacht mit, aber danach ist dann auch Schluss. Oder ja, vielleicht sogar noch zwei Nächte, aber dann siehst du auch schon aus wie der Tod schon flatschen.
Ja, ja. Tatsächlich, ich habe Rahmenrestaurants gesehen, die das fast im Alleingang, maximal zwei Personen, ohne Probleme schaffen können. Bei so einem Convenience Store mit nur zwei Personen ist schon knapp.
Ja, total. Es ist schon. Wow. Wer sich das antun möchte, ich persönlich würde es nicht machen, gebe ich auch ganz ehrlich zu, weil. Aber gut, ich meine, naja, es ist zumindest jetzt eine neue Geschäftsmöglichkeit für die Menschen da. Warum nicht? Allerdings ist auch nur Family Mart momentan am Umdenken. Die drei anderen großen, also Lawson, 7-Eleven und wer war der dritte nochmal? Ach, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Die sagen halt weiter, wir machen das noch nicht. Ich wette aber, die werden nachziehen, weil, naja, die Zahlen zeigen halt eben nichts Gutes. Ja. So, jetzt geht mal ganz kurz ein Gruß raus, denn wir haben eine fleißige Mithörerin, und zwar die Lola, die uns letzte Woche noch geschrieben hat, dass sie mal ihr Bingo verschriftlichen muss. Ich finde das ja immer total lustig, was sie kommentiert. Also, liebe Grüße von uns. Schön, dass du unsere Hörerin bist. Freut uns echt total. Ich lache mich auf X immer kaputt über deine Posts. So, kommen wir zum Tourismus. Jetzt war's lustig.
Ui.
Ja, also der Tourismus macht halt wie üblich Probleme. Das ist ja jetzt nichts Neues. Ein Problem ist aber, gerade wer in Niigata Ski fahren möchte, verirrt sich gerne mal nach Akita. Das sind so ein paar hundert Kilometer weiter. Es gibt nämlich da ein kleines Problem. Eigentlich wollen viele Touristen zum Bahnhof Ichigo Yusawa in der Stadt Yusawa. Das ist halt der Ausgangspunkt für ein großes Skigebiet. Und da wollen vor allen Dingen sehr viele internationale Touristen hin, weil, naja, das Ding ist bekannt. Problem ist, es gibt aber auch einen Bahnhof, der heißt einfach nur Yusawa. So, und ihr könnt euch jetzt vorstellen, was kommt. Viele Touristen fahren zum Bahnhof Yuzawa, eben nach in die Präfektur Akita, ja, und stecken dann logischerweise fest. Und das dauert ein paar Stunden, bis man dann erstmal wieder im eigentlichen Ziel ist. Und vor allem muss man sich erstmal zurechtfinden, was nicht ganz so einfach ist. Und dementsprechend wird die Touristeninformation am Bahnhof Yuzawa förmlich von Touristen überrannt, die in der falschen Stadt feststecken.
Ich meine, wir kennen das auch von Deutschland, dass wir einige Städte haben, die den gleichen Namen tragen. Ne?
Ja.
Nur, dass du ausgerechnet dann ein Touristenziel bist, bei beiden Namen, das kann ich mir auch vorstellen, dass es irgendwo in Deutschland passiert. Ich weiß es nur nicht.
Gut, ja, wette ich drauf, aber es ist auf jeden Fall schon aus einem einfachen Grund ziemlich lustig. Juzava ist nämlich eine Onsenstadt. Allerdings ist die im Ausland sehr unbekannt. Die gilt wirklich als absoluter Geheimtipp, was ich ehrlich gesagt nicht verstehe, weil das ist ganz schön da. Nur wenn du da natürlich auf Winter eingestellt bist, dann hilft das nicht sehr viel, dass du in einer Onsenstadt stehst. Übrigens, andersrum kommt das durchaus auch vor, allerdings nicht so ganz so häufig, dass halt auch beim Touristenzentrum im Echigo Yusawa, also am Bahnhof Echigo Yusawa, auf einmal Leute auftauchen und sagen, hallo, kann das sein, dass wir hier falsch sind?
Also, haben Sie sich noch nicht dazu durchgerungen, ein Schild aufzustellen vor der Touristeninformation, um die Leute gleich abzufangen?
Ja, das müsste man, glaube ich, wahrscheinlich schon vorher machen, weil von beiden Bahnhöfen jeweils zum anderen Bahnhof zu fahren, das dauert ein paar Stündchen.
Ja.
Ja, also wenn man da ist, dann ist das nicht mal so, okay, ich steige mal kurz wieder in den neuen, in einen anderen Zug rein und dann komme ich da hinten halt raus. Nee, das ist schon eine ordentliche Strecke. Und wenn man mal so überlegt, gerade wenn man so international in Japan unterwegs ist, kann das für manche ein bisschen schwierig werden.
Ich meine, oh Gott, ich würde jetzt gern sagen, ja, da muss er genauer hingucken, aber je nachdem, wie das ausgeschildert ist oder je nachdem, wie gut das irgendjemand einem erklärt am Bahnhof, dann ist es nicht unbedingt deine Schuld, dass du in die falsche Richtung gefahren bist, ne?
Richtig. Das ist es halt eben. Aber ich finde es einfach lustig, weil jeden Tag muss man sich halt an den einem Bahnhof mit Menschen auseinandersetzen, die sich einfach schlicht und ergreifend verfahren haben. So um mehrere hundert Kilometer.
Meine Güte, da kannst du aber nicht viel machen. Ich meine, du kannst ja nicht an jedem Bahnhof, wo größere Touristenmassen einsteigen, um zu diesen Orten zu fahren, irgendwie Schildchen aufhängen oder Hinweise von wegen, das ist dieses Yusawa, da gibt es die heißen Quellen, und das ist dieses Yusawa, da gibt es die Skigebiete.
Ja, vielleicht könnte es helfen, den einen Bahnhof einfach umzubenennen.
Ja, aber ich weiß nicht, ob die Leute, die dort wohnen, damit einverstanden sind, nur wegen dem paar Touristen da.
Ja gut, wahrscheinlich nicht. Ja, Touristen sind halt auch für lustige Sachen zu haben. Und ich fand die Geschichte absolut komisch. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt mal wieder Probleme mit Touristen. Denn je mehr Touristen nach Japan strömen, desto mehr Menschen dort hast du, die sich einfach nicht benehmen können. Wir kriegen mittlerweile auch von unseren Lesern Geschichten. Was hat einer erzählt? Es war beim Tempel und da hat sich dann eine Touristin an die Tempelglocke gehangen, weil sie das halt lustig fanden. Ja gut, sowas macht man nicht. Das stößt natürlich auch negativ auf. Plus, während des Gehens essen, Hirsche füttern, obwohl man sie nicht füttern sollte, und Straßen verstopfen. Das ist irgendwie auch so ein komisches Hobby. Gab es übrigens mittlerweile auch im letzten Jahr tatsächlich Todesfälle. Dazu kommen wir gleich noch. Und versucht man halt dagegen anzugehen, und zwar mit neuen Piktogrammen, also Warnschildern halt, die gezielt darauf hinweisen sollen, wie man sich denn bitte zu verhalten hat.
Ja, und also wir haben es ja schon mitbekommen, dass man mit unterschiedlichen Schildern versucht hat, wo Erklärungen drauf waren in verschiedensten Sprachen.
Das hat in Kyoto übrigens überhaupt nicht funktioniert, nur so nebenbei, aber schön, dass man die Schilder aufgestellt hat. Nein, das Problem ist halt wirklich, viele Touristen fahren nach Japan und denken einfach nicht nach. Also man informiert sich vorher nicht, man sagt halt, gut, ich bin jetzt im Urlaub, und dann, ja, wenn man sich nicht informiert, ist natürlich sehr unpraktisch. Und dass dann solche Sachen passieren, dass mal ein Tori angekratzt wird, das hatten wir im letzten Jahr ja auch, dann wurde der Name der Familie reingeritzt, oder Sex am Tempel hatten wir ja auch schon und. Gut, das sind natürlich jetzt Extremfälle. Was aber sehr häufig vorkommt, das sind vor allen Dingen Touristen, die mit Kameras bewaffnet sind, und in dem Fall sind das ja wirklich Waffen, muss man sagen, die halt eben bei irgendwie, ich habe das mal im Film gesehen, jetzt stehe ich hier und mache Fotos, dann werden Straßen blockiert, dann wird auf Gleisen rumgetüdelt, das kommt bei den Leuten natürlich nicht ganz so gut an. Und jetzt hat man halt eben 22 Piktogramme veröffentlicht, von denen 14 unangemessenes oder verbotene Handlungen übrigens thematisieren. Dazu zählt, wie gesagt, SMG, Graffiti, Vordrängeln im Warteschlangen und so weiter. 4 Piktogramme befassen sich übrigens mit Fotografieregeln, darunter auch die Nutzung von diesen komischen Selfie-Sticks, ziemlich fürchterliche Dinger. Und die restlichen sind halt nachhaltige Reisegewohnheiten. So, man hofft, dass das was bringt. Zum Beispiel sollen Touristen so dann auch ermutigt werden, Besichtigungen früh morgens zu machen oder später am Tag, wenn halt eben die Menschenmassen nicht mehr so unterwegs sind. oder halt eben mit leichtem Gepäck zu reisen, Gepäckaufbewahrungsdienste oder Schließfächer zu nutzen und sowas, weil das verstopft sonst halt ganz, ganz schnell die öffentlichen Verkehrsmittel. Dazu gehört übrigens auch ein Poster, das die Reiseetikette betont und nochmal genau vorstellt, in der Hoffnung, wie gesagt, das bringt halt irgendwas. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das wird nichts.
Also, es wird wahrscheinlich mehr bringen als irgendwelche Warnschilder, wo dann ausführlich erklärt wird, was du nicht tun sollst oder nicht. Weil Bilder sind besser, kann man besser aufnehmen.
Ja, das stimmt.
Aber nicht jedes Bild wird gleichmäßig Erfolg sein. Ich meine, wenn du eine Kamera hast mit einem roten Kreis und einem Strich durch, dann verstehen die Leute, dass da Fotografieren nicht erwünscht ist, ne?
Ja.
Das ist, geht, kein Problem. Aber andere Bilder könnten nicht unbedingt so ganz verständlich sein. Es ist ja nicht umsonst, dass für eine Führerscheinprüfung so ziemlich jeder das Stoppschild verstellen kann, ne? Da brauchst du keinen Führerschein-Zeugs zu büffeln. Aber bei anderen Sachen musst du das lernen, ne? Und wenn nicht alle so eindeutig sind, dann werden auch nicht alle so effizient sein.
Ja, das stimmt allerdings. Und dann gibt es dann auch übrigens die Stadt Otaru. Die Stadt Otaru hat ein gewaltiges Problem mit Touristen, denn die Stadt ist bekannt durch mehrere Filme. Darunter ein steiler Hang nahe des Bahnhofs. Und da kommen unglaublich viele Touristen hin und machen halt Fotos. Da gab es da, wie gesagt, im letzten Jahr leider auch einen Todesfall. Da hat sich nämlich dann eine chinesische Touristin auf die Gleise gestellt. War keine so gute Idee, weil der Zug konnte nicht bremsen. Und dazu kommt, dass dort gibt es halt sehr viele kleine Seitengassen. Und die sind regelmäßig von Touristen verstopft. Und zwar so verstopft, dass du da wirklich nicht mehr durchkommst. Und deswegen hat man gesagt, okay, da das ja vor allen Dingen chinesische Touristen sind, die dort unterwegs sind, weil diese Filme und Serien, die da gedreht worden sind, waren vor allen Dingen in Südkorea und nach China sehr beliebt. Jetzt ist halt eben das Neujahrsfest in China. Das heißt, es kommen sehr viele Reisende rüber. Was machen wir? Wir stellen jetzt Sicherheitsleute auf, die da patrouillieren und gefälligst informieren und zur Not auch durchgreifen sollen. Ich bin mal gespannt, ob es klappt. Weil momentan sagt man, okay, zwei werden reichen. Ich glaube, naja, das könnte vielleicht schief gehen.
Nee, du. Ich meine, sollen die den ganzen Tag da stehen? Ich meine, Touristen halten sich nicht an Öffnungszeiten. Die sind irgendwie morgens um 7 unterwegs und oder abends um 12. Also kannst du mit zwei einzelnen Leuten, die da aufpassen, nicht, das nicht reißen.
Nö, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber gut, wir werden es sehen, ne?
Ja.
Es viel ist Erfolg. Halt, ja, ganz genau. Viel Erfolg. Ja, aber man sieht halt eben einfach, dass der Massentourismus auch ganz, ganz böse Schattenseiten hat und dass hier Japan halt immer mehr mit diesen Schattenseiten konfrontiert ist, weil es ist schön für die Wirtschaft, dass halt mehr Touristen kommen. Man muss aber viel mehr dafür tun, dass sich eben Touristen besser benehmen. Also, wohlgemerkt, es sind ja nicht alle Touristen so. Es gibt ja auch ganz, ganz viele, die benehmen sich natürlich wunderbar. Das sind immer so, ich sage jetzt mal von 100% sind das vielleicht, lass mal 10 sein oder vielleicht sogar noch weniger. Aber die stechen natürlich heraus. Und das Problem ist, diese Touristen sorgen eben dafür, dass die allgemeine Meinung über Touristen nicht ganz so gut wird. Und das muss halt einfach nicht sein. So, diese Woche hat in Japan die Notrufnummer 118 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Diese Nummer ist dafür da, um der Küstenwache Unfälle auf See zu melden. Gute Idee, muss man ganz ehrlich sagen. Problem ist, mittlerweile machen Scherzanrufe über 90% der Anrufe aus.
90%?
Ja.
Ach, normalerweise würde es doch ein gigantisches Tohuwabohu über sowas geben, oder?
Naja, also Scherzanrufe, muss ich sagen, dazu zählen auch stille Anrufe. Das sind diese Notruffunktionen vom Handy. Die kann man mal eben ganz schnell aktivieren. Und zwar gingen im Jahr 2024 399.781 Anrufe bei der Nummer ein. Aber 394.998 davon, also 99%, waren ungültig. Wohlgemerkt, nicht alle waren Scherzanrufe. Einige waren halt einfach auch Meldungen, die sich dann halt herausgestellt haben, okay, da ist nichts mehr. Und stille Anrufe machten darunter davon übrigens 197.251 aus. Und, kommt noch dazu, 114.668 Leute haben sich verwählt.
Meine Güte, in einem Jahr 400.000 Anrufe.
Jupp.
Das ist, ja, hat doch nur 365 Tage. Das sind über 1.000 Anrufe pro Tag.
Jupp.
Gibt es irgendeine andere Nummer in Japan, die direkt neben der 118 ist? Das wüsste ich jetzt gar nicht. Also das
Nein.
So zufällig aus Versehen kannst du doch beim Tippen nicht auf die 118 kommen, oder?
Nö, eigentlich nicht.
Gute Güte.
Aber wohlgemerkt, bei der 110 ist es so ähnlich. Da sind die Scherzanrufe ein bisschen weniger, aber auch da gibt es viele Leute, die sich zum Beispiel verwählen. Warum auch immer. Na ja, gut, da kann man es vielleicht noch, okay, man will eigentlich die Feuerwehr haben oder so, aber bei der 118 ist es wirklich ein bisschen seltsam. Das Ding ist, das war von Anfang an schon so. Also sprich, die Nummer kam und die Scherzanrufe nahmen zu. Gleich im ersten Jahr. Da gibt es jetzt ein Problem. Also normalerweise sagt man, gut, ich lege dann auf, bang, was soll's, ne? Kann man jetzt nicht ändern. Das Problem ist, manchmal muss aber trotzdem was passieren. Also sprich, man kann nicht jeden Anruf einfach ignorieren. Das geht natürlich nicht. Wenn man nicht klären kann, ob das jetzt ein gültiger Anruf war, zum Beispiel durch einen Rückruf, dann muss halt eben auch mal ganz kurz ein Schiffchen rausgeschickt werden.
Mhm.
Und das ist natürlich wahnsinnig teuer.
Ja, aber auch wenn 99% davon ungültig sind, bei 1000 Anrufen pro Tag hast du trotzdem bei jedem Tag 10 Anrufe, wo du dir nicht sicher bist im Durchschnitt. Mhm. Und dann überlegen musst, ob du ein Schiffchen raussendest. Also das ist schon heftig, ne?
Richtig. Ja. Man argumentiert übrigens, dass viele dieser ungültigen Anrufe durch mangelndes Bewusstsein hervorgerufen werden. Oder durch Rentner, die einsam sind. Das kommt übrigens mittlerweile leider auch sehr häufig vor.
Hm.
Deswegen wurde 2010 der 18. Januar zum 118-Tag erklärt. Und es werden Events veranstaltet, die aufklären sollen. Dennoch wissen übrigens auch tatsächlich viele Menschen gar nicht, dass es die Nummer in Japan überhaupt gibt.
Ja, ich meine, die Küstenwache, die tut ja nichts für so viele Sachen rufen. Ne? Also die meisten Leute, die nicht irgendwie an der Küste ihre Arbeit vertreiben mit einem Schiff oder sonst was, die brauchen das ja nicht.
Richtig, übrigens, ich muss ganz kurz korrigieren. Doch, tatsächlich, es gibt eine Nummer, die gleich neben der 118, sprich die 119, das ist nämlich der Rettungsdienst.
Oh, okay.
Ja, und es gibt dann übrigens noch die 188, das ist die Verbraucherhotline, und die 117 für die Zeitansage. Und alle drei melden, hey Leute, die Scherzanrufe bei uns nehmen zu. Wobei das bei der Zeitansage ich ein bisschen komisch finde, weil da wird doch nur ein Band abgerattert. Aber okay, auch da nehmen die Scherzanrufe halt zu.
Naja. Alles Scherzkekse.
Ja, schlechte Scherzkekse. So, kommen wir mal zur Politik. So, Japans Regierung verhandelt ja momentan gerade über den Haushalt. Das wird ja mal wieder so ein kleiner Rekordhaushalt, weil ne, Ausgaben steigen, kennt man ja alles. Aber da ja die japanische Regierung gerade eine Minderheitsregierung ist, ist sie angewiesen auf die Opposition. Speziell auf die DPP, also die Demokratische Partei fürs Volk oder irgendwie so. Problem ist, die hat konkrete Forderungen. Und zwar will sie die Grenze für das steuerfreie Einkommen, also dass es steigt. Und zwar auf 1,78 Millionen Euro. So.
Yen.
Yen, sorry. Ja, eine Yen. Stimmt, wir sind ja in Japan. Das ist allerdings eine Forderung, die extrem wehtut. Denn man will ja immer noch einen Primärhaushaltsüberschuss erreichen. Das heißt also, man will also seine Schulden irgendwann mal abbauen zur Abwechslung. Und diese Forderung, wenn man sie so umsetzt, naja, das wird den Schuldenberg nochmal drastisch erhöhen. Aber die DPP rückt davon nicht ab. So, jetzt hat man ein Gegenangebot gemacht. Das ist ein bisschen niedriger, das ist nämlich 1,23 Millionen Yen, also 7.596 Euro oder irgendwie so. Damit ist die DPP aber nicht einverstanden und sie sagt jetzt halt, ja, wenn ihr nicht drauf eingeht, dann gehen wir halt nicht mit. Und dann kann die Regierung den Haushalt nicht umsetzen, also nicht verabschieden.
Okay.
Man versucht, wohlgemerkt, auch mit den anderen Oppositionsparteien zu reden, aber auch die sagen, nö.
Hätte ich fast gar nicht erwartet, dass die auf die Blockaden gehen, weil die Opposition sich in den vielen letzten Jahren so zahnlos gezeigt hat. Ne?
Mhm.
Aber ja, okay, wenn sie wirklich bereit sind und es nicht nur heiße Luft ist von ihrer Seite aus, dann ui.
Also man versucht auch mit der Nippon Ishin No Kai zu reden. Das ist eine weitere Partei, die hat bei den Wahlen doch ein bisschen dazu gewonnen. Allerdings ist Nippon Ishin jetzt auch nicht unbedingt gerade besser. Die fordern nämlich kostenlose Schulbildung für alle Schüler. Und das ist auch nicht gerade unbedingt günstig.
Ja, das glaube ich.
Ne, dazu kommt nämlich auch noch, die japanische Regierung ist allgemein ein bisschen unter Druck. Denn die Bank of Japan hat den Leitzins in der vergangenen Woche auf den höchsten Stand seit 2008 hochge- stuft und kündigte weitere Erhöhungen an. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, das ist natürlich, ne, aber dadurch werden halt die Zinsen für die aktuellen Schulden, und die sind ja wirklich, das ist ein Berg, der ist riesig, die werden dadurch natürlich steigen. Das heißt, es wird immer schwerer, einen Primärhaushaltsüberschuss zu erreichen. Wollte man übrigens schon dieses Jahr, hat man ja jetzt auf nächstes Jahr verschoben.
Ja, das ist natürlich eine Situation, wo du in Wirklichkeit, egal in welche Richtung dich wendest, irgendetwas wird da drunter leiden. Aber richtig. Ich bin froh, dass die japanische Regierung mal so richtig unter Druck steht. Weil ohne Druck bewegt sich nichts. Haben wir ja in den letzten Jahren oft genug angekreidet bei denen, ne?
Richtig. Also es ist halt tatsächlich so, dass das vor allen Dingen Ishiba extrem schaden wird. Also auch in der eigenen Partei vor allen Dingen. Denn die LDP oder in der LDP sind sie ja nicht alle unbedingt gerade so zufrieden mit dem, was er da momentan gerade für eine Performance abliefert. Wir haben ja auch wieder sinkende Umfragewerte, das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Und viele sagen halt, der ist eine ganz große Fehlbesetzung. Und wenn man bedenkt, dass die japanische Staatsverschuldung in diesem Jahr auf 249% des Bruttoinlandsprodukts geschätzt wird oder ansteigen wird, wie man es jetzt nimmt, das ist eine Hausmarke. So, und wir hatten, hatten wir das letztes, ich glaube letzte Folge, wenn ich mich nicht irre, mittlerweile waren ja auch Ökonomen davor, Japan, ihr könntet demnächst in der Kreditwürdigkeit abgestuft werden, das wäre gar nicht gut für euch. Dann geht dem Land schlichtweg das Geld aus. Und wir wissen, japanische Politiker lieben es, Geld auszugeben.
Ja, obwohl, ich glaube, die Herabstufung der Kreditwürdigkeit, das ist wohl eher ein Problem für internationales Verleihen. Wo Japan halt ja einen geringen Anteil von hat, ist ja eigentlich alles an eigenen Banken, die ganzen Schulden. Aber trotzdem, es wäre für die Wirtschaft, Export und allem Handel außerhalb, wäre das trotzdem nicht gut.
Ja, vor allen Dingen auch, weil man muss halt eben, wenn man Staatsanleihen ausgibt, die sind halt nicht mehr ganz so viel wert. Und das ist natürlich unpraktisch. Dementsprechend bin ich mal gespannt, wie sich darauf einigen. Vor allen Dingen, weil das Land braucht einen Haushalt, da kommt man nicht drum rum. Ja, ich bin mal gespannt, wie das funktionieren wird. Also die sind sich da gerade sehr gut am Streiten.
Ja, hoffentlich gibt es irgendwas Interessantes. Irgendwas, was für die Bürger besser ist als der ganze Kram vorher.
Werden wir wahrscheinlich bei den Wahlen sehen jetzt im Sommer. Ja. Denn die Frage ist ja immer noch, gibt es Doppelwahlen oder nicht? Und die Tendenz momentan ist tatsächlich zu Doppelwahlen. Darauf hoffen wahnsinnig viele, weil man ist einfach gnadenlos unzufrieden mit Ishiba.
Ja.
Wie kommt das nur? So, kommen wir mal zur Digitalisierung. Ja. Ja, ach Göttchen. Japan hat ja vor ein paar Jahren dem Faxgerät und den Siegel den Kampf angesagt. Und vor allen Dingen die öffentlichen Schulen sollten die Geräte, also den Siegel und das Faxgerät ganz schnell abschaffen. Es hat bisher nicht wirklich funktioniert. Denn immer noch setzen sehr, sehr viele öffentliche Schulen auf Faxgeräte und Siegel. Genau genommen 77,1% von 26.014 befragten Schulen. Und der Grund dafür ist, wir haben gar keine Zeit dafür, uns jetzt um die Abschaffung zu kümmern. Wir haben zu viel zu tun, weil wir haben so einen kleinen Lehrermangel bei uns.
Das kann ich sogar nachvollziehen. Es ist wirklich eine große Aufgabe für eine ganze Schule, IT zu betreiben.
Ja.
Ne? Und da die japanischen Lehrer sowieso völlig überarbeitet sind, hat da keiner Zeit, nebenbei was zu machen.
Richtig. Man möchte halt bis März 2026 alle Faxgeräte aus den öffentlichen Schulen entfernen. Ich sag's mal so, wie es ist. Das Ziel ist unerreichbar.
Die kriegst du genauso wenig los wie die Overhead-Projektoren.
Oh mein Gott, ich habe die Dinger gehasst damals. Boah, fürchterlich.
Aber sind nicht unpraktisch.
Ja, trotzdem, nein. Immer wenn es hieß, und jetzt holt man den Projektor raus, war klar, der Unterricht heute wird stinklangweilig. Boah. Nee, fürchterliche Teil. Aber nee, stimmt, man kriegt es einfach nicht raus. Sie benutzen es halt vor allen Dingen auch, um mit Privatunternehmen zu kommunizieren, weil Faxgeräte sind bei Privatunternehmen in Japan immer noch wahnsinnig beliebt. Ja, Faxgeräte sind nicht nur in Deutschland noch immer heiß begehrte Ware. Also insgesamt klappt das eigentlich überhaupt nicht mit dem, ja Leute, wir schaffen jetzt mal die Faxgeräte ab. Und auch das mit dem Siegel hat nicht wirklich funktioniert. Das ist auch noch allgemein in der Gesellschaft unglaublich beliebt, weil, liebgewordene Traditionen wird man nicht einfach mal eben so über Bord werfen. Was damals passiert ist, muss man ganz ehrlich sagen. Immerhin hat der damalige Digitalminister 2019 die Hankopflicht für 785 Dokumente gestrichen. Das hat schon mal einiges vereinfacht. Weil ich meine, ne, klar, solche Siegel sorgen für extrem große Papierberge, wenn du alles einmal abstempeln musst. Das war tatsächlich eine gute Idee, aber wie gesagt, in allen anderen Bereichen. Und selbst damals gab es ja schon sehr viele Behörden, die auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben, Leute, das Faxgerät fasst ihr nicht an, das bleibt hier.
Ja, besonders wenn du dich halt, dein ganzer Arbeitsschluss darauf eingestellt ist, ne?
Richtig. Übrigens, ein kurioser weiterer Grund, warum eben beide Sachen von Schulen nicht abgeschafft werden, ist tatsächlich das mangelnde Vertrauen in die Nutzung neuer Technologien.
Ach komm schon, Leute. Also E-Mail ist nicht unbedingt eine neue Technologie.
Nein, mittlerweile nicht mehr, aber es ist einfach zu komisch, dass man mit sowas ankommt.
Naja, okay.
Ne, das ist so, oh Mann, Leute. So, kommen wir mal zu einem Thema, was wahrscheinlich die meisten Menschen hassen werden. Zahnärzte. Boah, schlimmste Ärzte, die es gibt. Falls uns Zahnarzt zuhört, Entschuldigung, ich mag Zahnärzte einfach nicht. Ich weiß nicht. Nein.
Du, aber normalerweise ist das selbst verschuldet, ne? Wenn deine Zähne weniger Probleme hätten, musst du auch nicht so viel Angst vor dem Zahnarzt haben.
Nein, ich musste mal während Karneval zum Zahnarzt und wurde von Catwoman behandelt. Das war nicht witzig. Seitdem mag ich Zahnärzte nicht mehr.
Also, ich weiß nicht, was du hast. Ich würde gern von Catwoman behandelt werden.
Ja, ich war aber ein bisschen ruppig. Das fand ich nicht so lustig.
Okay, ruppige Behandlung nicht unbedingt, aber Catwoman gerne.
Naja, es ging eher um die ruppige Behandlung dabei. Seitdem mag ich übrigens auch Catwoman nicht mehr. Ich weiß ja nicht, warum. Leute, geht bitte nie über Karneval zum Zahnarzt. Ich hatte leider keine Wahl, aber macht es bitte nicht in Köln. Nein, es ist so. Auch in Japan, Quatsch. Nochmal, es ist so. Also natürlich haben auch Zahnarztpraxen in Japan ganz, ganz große Probleme wegen des Arbeitskräftemangels. Also die Belegschaft ist einfach alt, man findet kaum Nachwuchs und so weiter. Kleiner Funfact übrigens, einst gab es in Japan tatsächlich mehr Zahnarztpraxen als Lebensmittelläden.
Das ist nicht normal. Ne?
Nee, es ist echt nicht normal, aber na ja, gut. So, dazu kommt auch noch steigende Rohstoffpreise, die machen den Zahnärzten zusätzlich zu schaffen. Man versucht zwar ein bisschen dagegen anzugehen und setzt zum Beispiel auf moderne Technologie, aber natürlich, Geräte sind teuer und viele Praxen können sich das einfach nicht leisten. So, und laut des Kreditforschungsunternehmens Taikoku Data Bank, und ja, es heißt wirklich Data Bank übrigens, wurden wir jetzt auch schon ein paar Mal gefragt, haben zwischen Januar und Oktober 2024 126 Zahnarztpraxen Insolvenz angemeldet oder aufgegeben. Das hört sich jetzt wenig an, ist aber ein Anstieg um das 1,8-fache gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Und Hauptgrund für die Schließung ist das Alter der Betreiber. Denn das durchschnittliche Alter der Betreiber, die von Praxen, die 2024 geschlossen wurden, lag bei 69,3 Jahren. Tendenz steigend.
Das Durchschnittsalter, meine Güte, das ist schon heftig. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Leute, die das länger als 70 Jahre gemacht haben, bevor sie aufgegeben haben. So.
So, und jetzt haben wir noch ein bisschen Statistik für euch. Ende 2022 gab es landesweit 33.000 Zahnarztpraxen in Japan. Das war damals schon ein Rückgang von 5% gegenüber 2020. 54% der aktiven Zahnärzte und Zahnarzttechniker in Japan sind älter als 50 Jahre.
Das ist ein unattraktiver Beruf ist. Ich meine, Zahnärzte dürften zumindest nicht am Hungertuch nagen, oder?
Also ich weiß nicht, wie das in Japan mit Zusatzleistungen ist. Hier in Deutschland sind ja Zusatzleistungen vor allen Dingen so ein Problem. Da gab es mal eine sehr interessante Reportage, ich glaube von, war das ARD? Ich weiß gar nicht so ganz genau. Also das ist wirklich heftig gewesen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie das in Japan ist. Trotz allem sagt man halt, okay, man versucht jetzt halt eben Komplettangebote zu schaffen, eben durch Einsatz von neuer Technologie. Dadurch steigen allerdings auch die Kosten für die Patienten, was in der aktuellen Situation vielleicht nicht ganz so gut ist, aber naja.
Ja, klar. Jetzt im Moment, wenn du sagst, es kostet mehr, dann werden die Leute es sich verkneifen, weil die nicht gerne so viel ausgeben. Klar, jeder hat es gerade im Moment ein bisschen knapp bei Kasse, ne?
Dezent ausgedrückt, ja.
Ja, Mist. Und ja, so wie ich das sehe, Im Durchschnitt musst du ja in Japan etwas mehr zuzahlen beim Arzt. Aber bei vielen Sachen ist es gar nicht so umwerfend viel. Es ist nur ein kleiner Betrag. Beim Zahnarzt wird es dann halt schon mehr, logischerweise. Bei uns kostet ja auch eine Krone oder sowas schon mal Geld. Und ich glaube, in Japan musst du auch bei einer Füllung dazu zahlen, mehr als bei uns.
Ja, das definitiv.
Deswegen, ja. Ich weiß nicht, ob das da eine Zahnkrise in Japan auslöst, weiß ich jetzt noch nicht.
Ja, ich glaube, so schlimm ist es noch nicht, aber es könnte bald soweit sein. Japan hat dann noch was, also genau genommen die Einwanderungsbehörde, also das ISA, hat was angekündigt. Und zwar erhöht Japan die Bearbeitungsgebühren für Einwanderungsanträge am 1. April und zwar um satte 50%. Das gilt im Prinzip für alles Mögliche, für die Änderung des Aufenthaltsstatus, die Verlängerung des Aufenthaltszeitraums und so weiter und so fort. Also es wird deutlich teurer. Die Behörde sagt, naja Leute, es kommen halt immer mehr Anträge und wir kommen mit der Bearbeitung nicht hinterher. Durchschnittlich dauert das aktuell 1 bis 2 Monate, bis man dann mal seinen Antrag bearbeitet bekommt. Man sagt halt auch, jo, wir müssen mal irgendwie ein bisschen die Bearbeitungsqualität verbessern. Man kann aber nicht garantieren, dass es dann schneller geht.
Ja, wow. Also, ja, ich meine, wir haben das immer so ein bisschen mitbekommen von den Zahlen, aber Japan ist beliebt, trotz seines wirklich miesen Systems für ausländische Arbeitskräfte, wollen sehr viele nach Japan wandern.
Richtig. Kommen wir gleich auch noch zu. Eine weitere Neuerung kommt bald tatsächlich, denn aktuell wird geprüft, ob man jetzt auch Online-Zahlungsoptionen anbietet. Denn aktuell hat man ja so ausgestellte Steuermarken, mit denen man das eben, also man muss Steuermarken kaufen. Womit man das halt bezahlen kann. Und man sagt halt, ja, nee, also das ist ein bisschen unpraktisch, weil vor allen Dingen die Online-Bearbeitung solcher Anträge oder das Online-Einreichen ist deutlich günstiger tatsächlich. Und deswegen überlegt man jetzt halt auch, Online-Zahlungsoptionen einzuführen.
Oh, der Druck sorgt für Digitalisierung.
Ja, tatsächlich.
Wahnsinn.
So, und weil du gerade sagtest, bei ausländischen Arbeitnehmern beliebt ist Japan tatsächlich. Denn es gibt neue Zahlen und die Zahl der ausländischen Arbeitnehmer hat in Japan bis Ende Oktober 2024 einen Rekordhoch von 2.302.587 erreicht. Das heißt, die Wachstumsrate bleibt damit bei 12,4% und damit auf dem Vorjahresniveau. Darunter ist die Zahl der Inhaber des Fachkräftevisums, das hat Ausländern ermöglicht, in so Branchen wie Pflege, Baugewerbe und so weiter zu arbeiten, um 49,4% auf 206.995 gestiegen. Das ist echt ordentlich. Die meisten Mitarbeiter kamen übrigens aus Vietnam, gefolgt von Chinesen und dann Filipinos.
Ja, das habe ich auch schon mitbekommen, dass die Einreisezahlen da hoch war, auch bei den Touristen, ne?
Ja, genau. Da haben wir gleich auch noch ein Thema, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Übrigens, ich würde euch gerne die Zahlen für Deutschland nennen, aber die tauchen gar nicht auf in der Statistik.
Ja.
Sind zu wenige, die 5 Leute oder so. Nein, also es ist halt eben einfach so, dass Japan ein unglaublich beliebter Arbeitsort ist für Menschen aus diesen Regionen. Klar, liegt praktisch um die Ecke, ist momentan sehr günstig, vor allem wegen dem schwachen Yen, wobei man gesagt hat, okay, eigentlich ist der schwache Yen gar nicht so gut, denn wenn sie Geld ins Ausland schicken, dann machen sie miese. Aber um da zu arbeiten und zu leben, ist natürlich nicht schlecht. Wohlgemerkt, bei diesen ausländischen Arbeitern sind natürlich auch Menschen drin oder sehr viele Menschen drin, die über dieses technisches Praktikumssystem reinkommen und das ist ja gnadenlos umstritten. Weil eben, also das heißt halt, dieses System wird vor allen Dingen von Firmen ausgenutzt, um billige Arbeitskräfte zu bekommen. Deswegen arbeitet man auch momentan dran, aber ja, es ist trotzdem beliebt.
Ja, es ist wirklich beliebt und das sollte wirklich der japanischen Regierung zu denken geben. Ich meine, sie haben das ja geplant für 2027 zu ersetzen mit einem besseren, neuen System, das alle so die großen Probleme ausbügelt, das gerechter ist, das fairer ist, das mehr Aufstiegschancen und Arbeitsplatzwechsel ermöglicht. Aber ja, ich meine, man hat auch groß die Posaune getönt bei der ersten Version von dem Techniker und Praktikanten also dem System.
Also um es mal kurz zu erklären, dieses System wurde von der japanischen Regierung geschaffen mit der Behauptung, ja, wir wollen halt eben anderen Ländern helfen, schickt uns halt eben für ein paar Jahre eure Leutchen her, dann sammeln sie hier halt Erfahrungen, gehen dann zurück und können die Erfahrung bei euch nutzen. Klappt übrigens null. Denn um das gesamte System herum hat sich eine Industrie aufgebaut, die schon fast mit Sklavenhandel irgendwie gleichzusetzen ist. Denn als Beispiel ist eines der ganz großen Probleme, um erstmal nach Japan zu kommen, muss man eine Agentur beauftragen in der Regel, die irrsinnig viel Geld verlangt. Dementsprechend kommen schon viele von diesen Arbeitnehmern verschuldet nach Japan. Dann landen sie in Betrieben, wo sie gnadenlos ausgenutzt werden, keine wirklichen Arbeitnehmerrechte haben, die ihnen also eigentlich zustehen würde. Ja, und das ist natürlich allgemein blöd. Also es ist ein Ausnutzungssystem. Ja. Mittlerweile ändert man schon Sachen tatsächlich. Also zum Beispiel sollen jetzt schwangere Frauen geschützt werden, weil das ist halt auch so, wirst du schwanger, verlierst deinen Job, musst ausreisen. Das möchte man jetzt verhindern, indem man sagt, naja, passiert das, okay, dann sollen die Leute einfach im Land bleiben, denn sie haben nun mal ein Recht auf Geburt und Erziehung.
Ja, das wollen sie sogar so weit ausweiten, dass die Leute dann über die eigentlichen Fristen, die das Praktikantending sitzt, bleiben können in Japan.
Ganz genau. Was eigentlich
keine schlechte Idee ist.
Ja. Nee, das ist definitiv eine verdammt gute Idee, weil Japan braucht ausländische Arbeitnehmer. Sie kommen nicht drum rum. Es werden trotz des Anstiegs mindestens bis 2030, so offizielle Schätzung der Regierung, 1 Million Arbeitnehmer fehlen. Und das haut rein, das ist nicht wenig, das darf man nicht vergessen. Und dementsprechend ist man halt wirklich darauf angewiesen, weil der Fachkräftemangel, du merkst ihn einfach überall.
Ja.
Du merkst ihn übrigens auch auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich, denn die Zahl der Erwerbstätigen insgesamt ist in Japan 2024 zum zweiten Mal in Folge auf einen Rekord hochgeklettert. Grund dafür sind übrigens mehr Frauen und ältere Menschen, die berufstätig sind. Insgesamt lag die Zahl der Arbeitnehmer 2024 bei 69,57 Millionen. Das ist tatsächlich ordentlich.
Das ist nice. Aber ich glaube, bei der Berechnung wird sehr viel mit reingenommen, egal ob es Gelegenheitsjobs sind oder saisonale Jobs oder sonstige Nebenserwerbe. Ne?
Ja, es ist da alles komplett drin.
Alles drin. Ne? Also es ist nicht nur die Vollangestellten. Das wäre natürlich super geil. Aber der so ist nicht.
Der Witz ist halt, es gibt zwei Schätzungen. Es gibt einmal eine Schätzung des Personal Research und Consulting Instituts. Und die schätzen, dass die Zahl der Arbeitskräfte im bis zum Jahr 2030 auf etwa 71 Millionen und im Jahr 2035 auf 72 Millionen klettern wird. Hauptfaktoren ältere Menschen. Klar, die japanische Bevölkerung wird halt immer älter. Ist logisch, dass immer mehr ältere Menschen da sind. Vor allen Dingen, weil die Rente nicht so toll ist, die Altersarmut extrem hoch ist. Deswegen gehen halt sehr viele ältere Menschen arbeiten und auch, weil sie weiter Teil der Gesellschaft sein wollen. Denn es ist leider nicht unüblich, dass man von der Gesellschaft so ein bisschen abgekapselt ist, wenn man dann halt in Rente geht. Davor haben unglaublich viele Menschen Angst, was verständlich ist tatsächlich.
Ja.
So, aber es gibt noch eine zweite Schätzung. Und zwar das Japan Institute for Labor Policy and Training prognostiziert hingegen, dass die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2030 auf 65,56 Millionen schrumpfen wird und bis 2040 sogar auf 60,02. Basierend auf der Annahme, dass die Erwerbsbeteiligung auf dem Niveau von 2022 bleibt. Grund dafür ist eben, die japanische Gesellschaft schrumpft.
Auf jeden Fall schrumpft sie. Wir fallen ja auch auf jeden Fall mit den Geburtenraten unter 700.000, ne? Ja.
So, dann kommt noch was anderes hinzu. Dadurch, dass es arbeiten zwar mehr ältere Menschen und mehr ältere Frauen mittlerweile, aber es bedeutet nicht, dass auch die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden zugenommen hat. Gerade ältere Menschen entscheiden sich eher dafür, für Jobs mit kürzeren Arbeitszeiten. Das heißt also, das ist ungefähr gleich geblieben. Und hier sagt das Personal Research and Consulting, meine Güte, ist das echt ein Name, schön und gut, aber die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden wird bis 2035 nochmal ordentlich sinken.
Ja, das glaube ich auch. Aber das könnte auch daran liegen, dass man ein gesünderes Verhältnis zu Arbeit und Alltag hat. Weil die Arbeitsstunden sind teilweise künstlich aufgeblasen, ne?
Ja.
Wenn du 10 Stunden in der Arbeit hocken musst, weil halt dein Chef nicht vorher geht, aber du nur da 6-7 Stunden gearbeitet hast, dann sind es trotzdem 10 Arbeitsstunden in Anführungszeichen, ne?
Richtig. So, jetzt noch ganz kurz, weil ne, ich liebe Statistiken, wisst ihr ja. Die Arbeitslosenquote ist 2024 in Japan übrigens leicht gesunken, und zwar im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte auf 2,5%, da weniger Arbeitnehmer entlassen wurden, weil natürlich logischerweise der Arbeitskräftemangel. Die Stellenverfügbarkeit sank in Japan im vergangenen Jahr aber gegenüber dem Vorjahr um 0,06% auf 1,25. Das ist der erste Rückgang seit 3 Jahren. Die Stellenverfügbarkeitsquote sagt, dass auf 125 offene Stellen pro insgesamt, nee, andersrum, Moment, nochmal. Die Stellenverfügbarkeitsquote besagt, dass es 125 offene Stellen pro 100 Arbeitssuchende gibt.
So. Ja. Also es gibt also immer noch eine Menge mehr Stellen als Arbeitssuchende.
Ja, das definitiv. Also in Japan ist es ja so. In Japan sind momentan Gelegenheitsjobs unglaublich beliebt. Also diese sogenannten Sumika oder Spotjobs nennen sich die. Das heißt, du kannst in Japan bestimmte Apps benutzen und dann dir einen Job für ein paar Stunden raussuchen. Ne, es ist unglaublich beliebt und das ist ein dermaßen wachsender Markt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Die Dinger sprießen wie nichts Böses. So, besonders ältere Menschen nutzen das übrigens wahnsinnig gerne, deswegen halt auch kürzere Arbeitszeiten, weil man eben einfach am Tag sich was raussucht, ah ja, das mache ich jetzt und bumm, fertig, bin ich halt ein paar Stunden unterwegs. Jetzt aber zum Problem. Je beliebter der Markt wird, desto problematischer werden auch die Anzeigen, denn immer mehr beklagen sich darüber, dass die Stellenbeschreibung überhaupt nicht mit dem Aufgabengebiet, das man nachher zugeteilt bekommt, übereinstimmt. Und noch mehr beklagen sich darüber, dass man überhaupt nicht vernünftig eingewiesen wird und eigentlich dasteht und gar nicht weiß, was man da tun soll. Das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem mittlerweile.
Ja, das kann ich mir bildlich vorstellen, diese Lückenfüller- oder Lückenbüßerjobs, ne, wo du einfach mal schnell jemanden anheuern möchtest, weil du unbedingt irgendwas brauchst, was an dem Tag fertig werden muss und nicht genug Leute da sind. Ja, da wird alles auf der Strecke bleiben. Und dann, die werden sich wahrscheinlich wünschen, dass die da ankommen, schon genau wissen, wie man diese Arbeit macht. Und dann, hier, schnell, schnell, wir müssen es hinkriegen.
Ja, das kommt wahrscheinlich auch vor. Man will aber vor allem Kosten sparen. Du musst jetzt mitarbeiten, bumm, hier, mach mal. Und das passt dann schon. Aber keine Arbeitsanweisung zu geben oder unzureichend zu geben, das ist schon ziemlich hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Ergebnisse dieser einen Umfrage, also insgesamt gaben eben 46,8% der befragten Arbeitnehmer an, ja, es gibt hier wirklich große Probleme zwischen der Stellenbeschreibung und der tatsächlichen Arbeitsinhalt. Bestätigt die Befürchtung von Kritikern, die jetzt schon seit Jahren waren, dass eben die zunehmende Verbreitung von Gelegenheitsjobs dazu führt, dass es instabile Arbeitsbedingungen in Japan gibt. Und das ist definitiv nicht gut.
Ja, es ist besonders nicht gut, wenn es dann zu Scherereien gibt, ne? Wenn dann die Arbeit irgendwie nicht richtig ausgeführt wird und dann der Arbeitgeber sagt, jetzt hast du aber Müll gebaut, jetzt bezahle ich dich nicht und dann gibt's gleich Ärger.
Ja, so kann man das dann auch ausdrücken.
Ja, und das wird natürlich dann negativ sein, wenn das dauernd passiert, was dann einen schlechten Ruf verpassen würde, diesen ganzen Gelegenheitsjobs, ne?
Ja, definitiv.
Da bräuchte man eigentlich fast schon Regelungen. Obwohl, ja.
Ja, Regelungen dauern immer so eine Weile, aber irgendwann stürzt sich die Politik garantiert auch drauf. Ja. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Das ist doch normal. So ein Problem muss erst ein bisschen gern und dann wird halt gemacht. Ja. So, ganz kurz eben nochmal zu Menschen aus dem Ausland, also Tourismus in dem Fall, denn Japan hat seine Visavergabe auf den Philippinen wegen steigender Tourismuszahlen tatsächlich verschärft. Also die Obergrenze Visa, die halt ausgestellt werden pro Tag, wurde drastisch reduziert. Man kommt nämlich mit dem Andrang nicht mehr hinterher. Denn tatsächlich ist Japan auf den Philippinen anscheinend ein wahnsinnig beliebtes Reiseziel. Und da gibt es halt pro Tag so viele Anträge mittlerweile, dass man halt gesagt hat, nee, wir senken jetzt die tägliche Obergrenze um etwa 50%. Was natürlich logischerweise auch die Befürchtung rausruft, hey Leute, wollt ihr eigentlich unseren Tourismusboom gerade dämpfen? Aber man hat halt gesagt, nee, es geht nicht mehr anders.
Ja, das würde aber ja auch irgendwie Alarmglocken schellen lassen, oder? Dann müsste man sofort die Leute da mit mehr Personal unterstützen. Man will ja nicht, dass das abschwacht, ne? Man will ja, dass es weiter steigt.
Eigentlich schon, aber das ist wohl problematisch. Dementsprechend plant die Botschaft noch in diesem Jahr ein sogenanntes Visum-Center-System einzurichten, um halt die Bearbeitung von den Anträgen auf an bestimmte Agenturen auszulangen, damit es halt schneller geht und die Effizienz halt verbessert wird. Okay. Praktikvertreter sagen allerdings, das ist nicht gut, weil die Zusammenlegung von Dienstleistungen kann negative Auswirkungen haben.
Ja, also es wirkt ja fast schon so, als würden sie davon überrannt worden sein, ohne dass sie das erwartet haben, oder?
Ich mein, ja, tatsächlich. Aber man muss ganz ehrlich sein, die Reisenden von den Philippinen machen eine immer größere Besucherzahl in Japan aus. Tatsächlich vor Thailand, nur kurz hinter Thailand liegt man das Land schon auf zweiter Stelle und verzeichnet die höchste Wachstumsrate durch den schwachen Yen und die Zunahme von Direktflügen.
Okay, das geht also noch viel schneller, als selbst die Optimisten erwartet haben. Meine Güte, ich bin ja auch nicht ein Optimist, was der Tourismuszahlen angeht. Ich habe ja gedacht, das könnte erst langsamer alles anlaufen, aber hier, das ist nur am Rennen.
Ich habe so das Gefühl, Japan kennt nur eine extreme Richtung, mal eben schnell nach oben.
Ja.
Anscheinend, keine Ahnung. So, noch ein kleiner Funfact. Die Überprüfung von Touristenvisa für Filipinos in Japan ist übrigens verdammt streng. Dazu gehört nämlich auch die Überprüfung des Einkommens und andere Dokumentenanforderungen. Und das ist schon heftig.
Meine Güte, es ist ja fast schon unnötig. Das könnte man auch entbürokratisieren.
Ne? Theoretisch ja, praktisch will man es anscheinend nicht. Meine Warum Güte. Auch immer, das verstehe ich sowieso nicht, aber naja, gut.
Also wenn ich meine Steuererklärung euch vorlegen muss, um Visa zu bekommen, dann ist mir auch zu bunt, ja?
ja. Autsch. Nee, also das muss nun wirklich nicht sein. Das halte ich auch für ein bisschen übertrieben.
Ja.
Aber gut. So, jetzt kommen wir zum letzten Thema. Wir haben noch ein kleines Fun-Fact-Thema. Wolltet ihr schon mal Jurassic Park live erleben? Also ich eigentlich schon, obwohl ich jetzt keinen Bock habe, von Raptor wegzurennen oder
rennen
zu müssen.
Genau, ich möchte nicht gebissen oder gefressen werden.
Nee, das möchte ich auch nicht. Aber tatsächlich ist es so, Japan kriegt aktuell, oder in Okinawa war das, ne? Genau. Da wird aktuell ein Dinosaurier-Themenpark gebastelt. Und der wird am 25. Juni eröffnen und bietet neben einer Dino-Safari auch ein luxuriöses Spa.
Also okay, solange die Dinos nicht echt sind,
Nein.
ist das alles in Ordnung, ja? Du, ich trau denen nicht.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich wahrscheinlich totlachen, weil, ach du meine Güte, Leute, habt ihr aus dem Film nichts gelernt? Nein, echt sind sie natürlich nicht, das ist klar. Der Park ist aber trotzdem eine kleine Besonderheit. Er ist oder wird gebaut, um den Tourismus überhaupt in der Region zu fördern. Und auf der anderen Seite ist er halt eben auch anders als die üblichen Parks, die ja mit Achterbahn und sonst was vollgestopft sind. Und das findest du da einfach gar nicht.
Okay.
Das könnte also wirklich sehr interessant werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ding entwickelt und vor allem, wie es später dann aussehen wird. Aktuell ist noch nicht so viel bekannt, schade eigentlich. Aber es ist halt interessant, weil er sich wirklich abhebt.
Ja. Ich würde mir aber überlegen, wenn der nicht attraktiv genug ist für die Kids, dann hat er weniger Chancen. Weil auf Dinosaurier stehen nicht so viele Erwachsene, aber sehr viele Kids.
Ach, dann stellen sie da einfach einen Godzilla rein, dann passt das wieder.
Oh, da hast recht. Ui. Godzilla-Gastauftritt, der wird's reißen, ja.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also ein Godzilla zieht dann wieder alles, das passt schon. Das ist ja, naja. Nee, aber ich finde die Idee eigentlich gar nicht schlecht, vor allen Dingen halt, um diese Region tatsächlich touristisch zu fördern, weil da gibt es einfach ein irrsinnig großes Gefälle zwischen den, was war das, südlich und nördlichen Teil von Okinawa. Und da muss man halt wirklich langsam was tun und da ist dieser Park eigentlich eine verdammt gute Idee.
Ja. Ah, sowieso jede Aktion, die Leute mehr aus den touristischen Ballungszentren rauszieht und mehr aufs Land und in die andere Ecken, das ist gut.
Außerdem ist der Eintritt gar nicht mal so teuer, weil ein Tagespass für Besucher ab 12 Jahren kostet tatsächlich umgerechnet nur 42,88 Euro.
Ja, also normal, ne?
Ja, das geht, also da kann man nicht meckern. Und warum nicht? Ist mal was anderes, als immer nur Achterbahn zu fahren.
Hallo.
So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wie gesagt, ja, habt ihr gemerkt, heute ohne Banks. Nächstes Mal sollte sie, glaube ich, wieder dabei sein. Wie immer, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Liked uns, wo ihr uns liken könnt, freuen wir uns immer drüber. Auch wieder schöne Grüße an die neuen Hörer, schön, dass ihr dabei seid. Und natürlich danke an die Stammhörer, dass ihr unser Gequassel euch freiwillig antut. wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.